Ja, aber es ist ja in der Tat so, dass Apotheken natürlich bei solchen Themen gut beratend eingreifen können. Das hatten wir bei der Organspende ja auch schon mal, wo man einfach dann Anlässe schafft, Leute zu ermuntern, sich mit dem Thema zu befassen.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Ich bin Alexandra Manatidou, Redakteurin für Politik und Wirtschaft, und ich bin heute per Du mit meinem Podcastpartner. Es handelt sich nämlich um Alexander Müller, den Chefredakteur der PZ.
Hallo Alexander.
Hallo Alexander. Die PZ setzt immer wieder Schwerpunktthemen. Dann erscheint unser Heft monothematisch und die Webseite wird mit Inhalten zu einem gewissen Thema befüllt. Und das passiert viermal im Jahr. Und in diesem Monat ging es um das Thema Blut. Warum Blut eigentlich?
Ja, warum Blut? Weil es ein spannendes Thema ist und weil sich es halt auch so gut über alle Ressorts verteilen lässt. Du hast ja schon gesagt, monothematisch in einem Heft. Natürlich haben die Ressorts auch immer noch andere Themen, das wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, aber alle Ressorts befassen sich eben dann mit diesem einen Thema, und das bietet sich bei Blut natürlich an, weil es sich von ganz verschiedenen Seiten angucken lässt. Blut ist so besonders, dass man es nicht herstellen kann künstlich, und es ist auch irgendwie so mystifiziert. Ich weiß, wir haben früher mit meinem Freund, sind wir Blutsbrüder geworden. Das weiß ich noch als Kinder. Das war was ganz Besonderes für uns.
Okay. Also, ein tolles Thema. Genug verraten.
Okay.
Genau. Und da war diesmal auch alles dabei. Von Blutspenden bis zu Arzneimitteln, die das Blutbild verändern können. Aber auch weitere interessante und brisante Informationen, die wir jetzt auch ganz kurz vorstellen werden. Und zwar, wir waren zusammen bei der Blutspende.
Das ist etwas irreführend. Ich war bei der Blutspende. Du hast mich als
Social Media begleitet. Als Social Media Redakteurin. Ich habe Videos gemacht und bin hin und her gerannt.
Es war einigermaßen unangenehm für mich, wenn man auf einmal so zum Blutinfluencer wird. Aber man muss dazu sagen,
die haben aber alle sehr gut reagiert.
Die haben toll mitgemacht da bei der Charité. Also vielen Dank nochmal an das Team da. Die waren wirklich ganz zuckersüß und haben uns da alles machen lassen. Es ist da auch wirklich sehr bequem. Man kann da ohne Termin hin. Es geht quasi ohne Wartezeiten. Und wir waren da, weiß nicht.
Ja, ich glaube circa eine Stunde maximal.
Maximal waren wir wieder raus.
Hin und zurück.
Genau, haben auch wieder noch ein bisschen was gelernt. Die haben uns bei diesem Aufklärungsgespräch, natürlich sind wir nochmal mit durchgegangen. Dann nochmal gesagt, Männer können 6-mal im Jahr, Frauen 4-mal. Die haben uns gesagt, dass in der Reisezeit ein bisschen schwieriger ist und dass es vor Weihnachten immer besonders viel ist oder auch im neuen Jahr, wenn die Leute mit ihren guten Vorsätzen kommen. Insgesamt muss man sagen, Blut zu spenden, gerade hier in Berlin, ist sehr leicht, aber auch woanders, wenn man das möchte. Allein das Deutsche Rote Kreuz bietet 40.000 Termine jedes Jahr an, wo man Blut spenden kann.
Also es ist sehr einfach, das zu machen.
Ja.
Und das dauert auch nicht lange. Und du gehst auch sowieso regelmäßig Blut spenden. Warum machst du das eigentlich?
Naja, weil man das ja immer wieder liest, dass auch Blutspenden fehlen. Gerade zu bestimmten Jahreszeiten gibt es dann Engpässe und so. Und das kein großer Aufwand ist, wie gerade beschrieben, finde ich, kann man das gut machen.
Ich war ehrlicherweise überrascht, dass du kein blaues Blut hattest. Ich dachte, du stammst aus einer Adelsfamilie, da lag ich wohl falsch.
Da lagst du wohl falsch, aber der Hint hätte auch mein etwas bürgerlicher Name Müller sein können, dass ich
nicht. Da fehlt das von vorne.
Von Müller.
Von Müller.
Es gibt blaues Blut. Spannende Geschichte in der PZ, hat der Kollege Sven Siebenand geschrieben, Kraken, Tintenfische, Hummer und Krebse haben blaues Blut, weil sie über Hämocyanin statt Hämoglobin verfügen. Und wer das weiter vertiefen möchte, ich interessiere mich sehr für solche biologischen Feinheiten. Es gibt Ringelwürmer und Armfüßer, die benutzen sogar Hämerythrin. Da es, wenn es sauerstoffreich ist, sogar violett bis rosa.
Meinst du, das ist ein gutes Smalltalk-Thema
bei auf so jeden Abendveranstaltungen? Fall, auf jeden Fall, ja. Also wenn du Glatteidechsen noch mit reinnimmst, dann hast du sogar grünes Blut aufgrund einer hohen Biliverdin-Konzentration oder so. Also man kann damit auf jeden Fall Leute verscheuchen auf einer Party,
oder,
wenn du das
anfängst. Oder,
finde
ich auch,
anfängst.
Ja. Das klingt auf jeden Fall ganz gut.
Die bunte Chemie des Lebens, heißt der Text, ist wirklich interessant.
Ja, jetzt reicht es einmal mit Tieren. Und jetzt gehen wir weiter. Und zwar, was passiert eigentlich beim Blutspenden langfristig mit dem Körper? Mit dieser Frage hat sich unsere Kollegin Laura Rudolph beschäftigt. Eine Forschergruppe aus den Niederlanden hat in einem Review mehrere Studien analysiert. Diese fanden zwar einige Hinweise auf positive Effekte auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit, allerdings gibt es keine ausreichende Evidenz, die das eindeutig belegt. Und relativ einheitlich waren die Ergebnisse bei der flussvermittelnden Dilatation. Dieser Wert gibt an, wie elastisch die Gefäße sind und wie flexibel sie auf Veränderungen des Blutflusses reagieren. Auch bei den Blutfetten wurden positive Effekte beobachtet. In manchen Studien nahm auch der systolische Blutdruck etwas ab. Das ist der Wert bei der Blutdruckmessung. Und dies war vor allem bei Menschen mit Bluthochdruck der Fall. Aber du hast auch was ganz Interessantes gemacht fürs Heft. Und zwar hast du ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes gemacht.
Also erstmal freue ich mich ja jetzt, dank den Fakten, die du gerade vorgetragen hast, dass es auch noch wahnsinnig gesund ist, wenn ich Blutspenden gehe. Also,
das stimmt. Ja, ja, du bist da im Vorteil.
Mache ich das jetzt noch regelmäßiger. Genau. Hermann Gröhe, den Apothekerinnen und Apothekern und ihren Teams als Ex-Bundesgesundheitsminister auch natürlich noch bekannt, ist heute Präsident des Deutschen Roten Kreuzes und hat da unsere Fragen beantwortet, viel natürlich auch zum Thema Blutspende und dass es da leider auch einen Rückgang gibt, weil weniger junge Leute nachrücken. Also wir bräuchten eigentlich mehr Blutspender aufgrund des Bedarfs, es wird aber eher weniger. Und er hat gesagt, was ich ganz spannend fand, es geht eigentlich eher um das Thema so Eisbrechen. Ja, wer einmal kommt zum Blutspenden, der kommt auch dann immer wieder regelmäßig. Und da finde ich gut, in der DRK-App zum Beispiel gibt es so eine Erinnerungsfunktion. Die würde jetzt mir einfach sagen, hier, bei deiner Zeitabschluss, du kannst wieder gehen. Ja,
komm,
genau.
Nochmal.
Denk dran, es ist gesund.
Man kriegt auch Geld, oder? Also man kriegt
beim Deutschen Roten Kreuz nicht. Das ist sozusagen deren Grundprinzip, dass alles immer auf freiwilliger Basis ist. Bei anderen Stellen, je nachdem, gibt ja viele mobile Stellen, wo man Blut spenden kann. Also, sucht es, ihr findet eine Stelle, wo ihr das machen könnt. Einige vergüten das, aber ich denke, wegen den 20 Euro macht man es eigentlich nicht.
Ja, klar, aber ist vielleicht für manche trotzdem eine
Motivation. Es ist ein Anreiz mehr, wenn man sich damit dann für was belohnen möchte direkt danach, ist das vielleicht
ein Eis,
genau, ein großes Eis. Ich fand aber spannend, dass er die Telemedizin ins Spiel gebracht hat. Mhm. Ich gedacht, Moment, wie soll das gehen beim Blutspenden?
Ja,
fern angeleitet. Nein, darum ging es natürlich nicht, sondern um das Zulassungsgespräch am Anfang, wo du ja auch dabei warst, als wir das hier gemacht haben. Das ist im Moment nicht möglich, dass das digital gemacht wird, sondern da muss der Arzt, die Ärztin immer vor Ort dabei sein. Und damit ließen sich natürlich lokal Kapazitäten freiräumen, wenn es dann nicht der Arzt der Engpass ist bei diesem Gespräch, sondern wenn man das dann in einem Raum digital machen könnte und dann die Menschen dann zur Blutspende gehen würden. Das fand ich ganz, ganz spannend.
Um die Rolle der Apotheken beim Blutspenden habe ich mit Christian Ude, dem Präsidenten der Landesapothekerkammer Hessen, gesprochen und generell, welche Rolle Apotheken beim Blutspenden spielen könnten. Ude hat Anfang des Jahres die Apotheken dazu aufgerufen, die Menschen aktiv auf Blutspenden anzusprechen. Das lag daran, dass es massiven Engpässen bei den Blutreserven in Hessen gab, aufgrund der kalten Temperaturen und auch der Grippesaison. Er kann sich nicht nur Beratung und Sensibilisierung für das Thema in Apotheken vorstellen, sondern auch die Organisation des Blutspendens. Wir hören mal kurz rein, was er gesagt hat.
Wäre gut, wenn man sich anguckt, wie Blutspende sonst organisiert ist, sind es ja häufig die großen Gesundheitsorganisationen, weiß nicht, Rotes Kreuz hier jetzt in Darmstadt beispielsweise, die dafür verantwortlich sind und die das auch so ein bisschen organisieren, diese Blutspendetage, Nachmittage. Also erstens mal können wir natürlich in den Apotheken darauf hinweisen, die Termine aushängen, informieren. Was wir ja natürlich schon sehen, ist, dass Apotheken sich an Gesundheitstagen beteiligen oder mitorganisieren. Warum sollen dann nicht auch Blutspendetage dabei sein? Also das könnte ich mir schon vorstellen, vielleicht auch in Kooperation mit anderen Organisationen.
Und der Bundesverband der Pharmaziestudierenden macht es bereits vor. Er organisiert jedes Jahr den Blutspendenwettbewerb Vampire Cup. Ich habe auch mit Leonie Schulz gesprochen. Sie ist die Beauftragte für Public Health des Verbands. Und wir hören mal kurz rein, was sie so gesagt hat.
Und mit dem Vampire Cup, das ist einfach eine super Aktion, um auf das Thema Blutspenden aufmerksam zu machen, um die Menschen zum Spenden motivieren. Mit dem Vampire Cup kann man neue Leute motivieren, die noch nicht so viel mit dem Thema zu tun hatten. Wir können aber auch Spender aktivieren und motivieren, die eben regelmäßig spenden, dann das im Sinne dieser Aktion nochmal zu machen. Manchmal ist im Leben ja auch viel los und dann sieht man die Werbung für den Vampire Cup und sieht danach, Mensch, ich könnte ja auch mal wieder spenden gehen.
Und die Aktion findet im Oktober und November statt, falls du nochmal Blut spenden möchtest, Alex.
Total spannend. Ich gucke, ob ich dann wieder dran bin. Ja, aber es ist ja in der Tat so, dass Apotheken natürlich bei solchen Themen gut beratend eingreifen können. Das hatten wir bei der Organspende ja auch schon mal, wo man einfach dann Anlässe schafft, vielleicht Leute zu zu ermuntern, sich mit dem Thema zu befassen.
Mhm, auf jeden Fall. Aber die Apotheken spielen auch eine andere Rolle. Und zwar, die beschäftigen sich heute bereits sehr intensiv mit dem Thema Blut. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Hämophilie-Patientinnen und Patienten. Mhm. Dabei handelt es sich um eine Bluterkrankung, die zu einer Störung der Blutgerinnung führt. Unsere Kollegin Melanie Höhn hat mit Apotheker Nicolas de la Setta von der Centro Apotheke in Hamburg über die wirtschaftlichen und rechtlichen Herausforderungen bei der Versorgung von Menschen mit Hämophilie gesprochen. Und im Interview erklärt er, wie wichtig eine enge und vertrauensvolle Beziehung zwischen ihm und den Patientinnen und Patienten ist. Ich habe ein kurzes Zitat rausgesucht, und zwar sagt er: Wir müssen genau zuhören, vorausschauend planen und dennoch jederzeit auf Veränderungen reagieren können.
Auch ein sehr spannendes Interview, auch im Heft. Hämophilie ist natürlich so ein bisschen ein Spezialgebiet, aber mit dem Thema Blut hat ja jede Apotheke täglich zu tun. Wenn man alleine das ja etwas umgangssprachliche Wort Blutverdünner nimmt, da gibt's auch einen spannenden Text zu, denn dahinter steckt natürlich eine ganze Reihe von Wirkstoffen mit ganz unterschiedlichen Angriffspunkten. Das jetzt hier komplett wiederzugeben, würde uns beide nicht nur fachlich überfordern, sondern auch den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Aber vielleicht in einem Satz: Die Mittel, um die es da geht, machen das Blut nicht wirklich dünner, sondern sie erschweren halt auf unterschiedliche Weise die Entstehung oder das Wachstum eines Thrombus und erhöhen damit natürlich auch die Blutungsneigung. Also, die Pharmazie-Redaktion hat da eine sehr gute pharmakologische Auffrischung gegeben. Genau. Schaut euch das nochmal an.
Schaut gerne rein.
Und dann gibt's noch Arzneimittel, die das Blutbild verändern. Alexandra, damit hast du dich nochmal mit dem Beitrag befasst. Du hast ihn nicht geschrieben.
Genau, ich habe ihn nicht geschrieben. Das hat die Johanna Hauser gemacht. Sie hat recherchiert, wenn Arzneimittel das Blut verändern. Und zwar, eine Arzneimitteltherapie kann zu Blutveränderungen führen. Das ist zum Beispiel der Fall bei einer Chemotherapie. Und deshalb sind teilweise wöchentliche Kontrollen des Blutbildes erforderlich. Was viele Apothekerinnen und Apotheker jetzt mit Blutveränderungen in Verbindung setzen, ist das Schmerzmittel Metamizol. Dabei handelt es sich um einen starken und lebensgefährlichen Mangel an Granulozytosen, einer wichtigen Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Dieser Mangel ist allerdings eine sehr seltene Nebenwirkung von Metamizol. Er kommt jedoch häufiger unter Clopazin vor, das zur Behandlung von Schizophrenie eingesetzt wird. Auch die Einnahme von Thiamazol zur Behandlung einer Schilddrüsenüberfunktion oder von Antipsychotika wie Phenothiazinen und Chlorpromazin kann dazu führen. Ohne Behandlung drohen schwere Infektionen bis hin zur Sepsis. Deswegen rät unsere Autorin, Apothekerinnen und Apotheker, nicht nur für Warnzeichen zu sensibilisieren, sondern auch enger mit Ärztinnen und Ärzten zusammenzuarbeiten.
Also wir sehen, es ist wirklich überall in der Apotheke und an vielen Stellen ein super wichtiges Thema. Mhm. Ja, Blut ist ein ganz besonderer Saft, sagt Mephistopheles schon im Faust.
Ja.
Und so besonders, ich habe es eingangs schon gesagt, dass er sich nicht künstlich herstellen lässt, sondern Blutspenden notwendig sind. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Aber wenn halt im Theater oder im Fernsehen Blut benötigt wird, können wir natürlich nicht Blutkonserven dafür verschwenden, sondern wir brauchen Theaterblut.
Wäre auch doof, wenn es immer echtes Blut wäre.
Wäre blöd und wäre auch von den Eigenschaften nicht gut. Denn das ist eine Wissenschaft für sich, wo man dann wieder Farbe, Konsistenz, Fließeigenschaften, je nachdem, was der Regisseur dann gerade braucht, bei diesem Theaterblut eben benötigt. Und so wird das dann zusammengesetzt. Es gibt dazu eine ganze Wirtschaftszweig, eines der größten Kunstblutlabore, habe ich jetzt gelernt, ist hier in Berlin. Die exportieren sogar in die ganze Welt. Also wir sind auch Exportweltmeister vielleicht in Kunstblut. Mhm. Fand ich auch ganz spannend.
Ja, den Text von Jenny habe ich auch gelesen.
Ja, die hat noch einen ganz tollen anderen. Die Jenny, Jennifer Evans, muss man dazu sagen, ist die Kollegin, die das Magazin leitet bei uns. Mhm. Das ist online, das Ressort Sense and Science. Und das sind ganz wundervolle, manchmal so ein bisschen abseitige Geschichten. Und die gräbt sie immer aus. Da gibt es noch ein anderes zum Thema Blut. Und zwar geht es da um den Trend Period Face Mask. Mhm. Also Gesichtsmaske aus Menstruationsblut. Es gibt zwar Studien, dass aus Menstruationsflüssigkeit gewonnenes Plasma die Wundheilung verbessern kann, aber die Anwendung ist auch mit Risiken verbunden, zumindest so diese direkte, die wir in irgendwelchen TikTok-Videos sehen. Also da schütteln MedizinerInnen doch eher den Kopf über dieses vermeintliche Wundermittel und einige warnen auch davor, das zu machen.
Ja.
Ich finde, Jenny hat sehr schön geschrieben, ich zitiere mal: Die Faszination liegt wohl irgendwo zwischen Körperpositivität, Provokation und dem ewigen Wunsch nach der magischen Hautpflegeformel.
Hm. Würdest du so eine Maske verwenden?
Nein.
Ich glaube, ich auch nicht. Ich bin doch nicht so weit.
Ich auch nicht. Aber ich bin auch, was das Thema Gesichtspflege angeht, glaube ich, eh der falsche Ansprechpartner, weil Wasser mein Go-To.
Aber ich habe noch eine letzte kurze Frage habe ich noch.
Okay.
Und zwar, würdest du es zulassen, dass dir ein Roboter Blut abnimmt?
Wird das schon gemacht?
Ja, das wird schon gemacht. In den USA wurde ein Roboter zur venösen Blutabnahme zugelassen. Er heißt Aletta und er wird vom niederländischen Unternehmen Vitestro hergestellt. Und so sieht das Ganze dann aus. Der Roboter sucht eine geeignete Vene, desinfiziert die Stelle, entnimmt die Blutprobe und klebt sogar ein Pflaster auf. Das alles macht er mit Hilfe von Nahinfrarot-Bildgebung, Ultraschall und Doppler-Ultraschall. Und wenn er keine geeignete Vene findet, wird die Produktion nicht durchgeführt. Das schreibt zumindest der Hersteller auf seiner Website.
Das ist ja schon mal beruhigend.
Ja, das schreibt der Hersteller. Ja, ja. Was genau das passieren wird, weiß man nicht so richtig.
Also würde ich das machen, Aletta mir Blut abnehmen lassen? Im Moment glaube ich nicht. Ich glaube, dass Roboter viel können und ich kann mir auch vorstellen, dass das...
Das würde ich aber probieren.
Dass das funktioniert. Du kannst das ja probieren und mir dann sagen, wie es war. Ich habe ja hier die Charité-Blutspendestelle um die Ecke, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, so bezaubernd und denen will ich auch ihren Job nicht wegnehmen. Insofern, nein, jetzt im Ernst, ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr intimer Moment. Wir haben ja über die Bedeutung von Blut schon gesprochen und wenn man... dann da Blut abgenommen kriegt, dass er aus sich rauslaufen sieht. Ich bin da irgendwie ganz froh, wenn das vorher irgendwie ein Mensch da das gesucht hat. Wobei bei mir die Venen wirklich ein Vierjähriger finden könnte und auch ein wirklich unbegabter Roboter wahrscheinlich.
Sagt Alexander Müller. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, schön. Also ich bin ab jetzt, halten wir fest, in einer Apotheke von einem Roboter abgezapft Blut. Ja, das ist jetzt Quintessenz dieses Podcasts.
Genau.
Schön.
Ja, alles andere, alles weitere lest ihr in der aktuellen PZ und auf unserer Webseite natürlich auch. Und ja, abonniert unsere Kanäle, unseren YouTube-Kanal, unseren Insta-Kanal, unseren Blue Sky-Kanal.
Und alle Kanäle. Und den Podcast bei Spotify.
Und den Podcast bei Spotify.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis
Vielen
dann.
Vielen Dank, bis dann. Tschüss.
Ciao.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.